Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von meiner Seite. Es freut mich wirklich sehr, dass wir heute Morgen gemeinsam Gottes Wort erforschen dürfen und staunen dürfen über seine Größe. Ich hoffe, Sie können gut Lippen lesen, denn ich bin stark erkältet und falls die Stimme ausfällt, machen wir einfach in Stummmodus weiter. Ja, ich möchte auch nochmals kurz mit uns beten. Das möchten wir gemeinsam tun. Ja, Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen, dass wir uns frei hier in der Zionshalle versammeln dürfen und dass wir auf dein Wort hören dürfen, Herr. Das ist ein solches Vorrecht, auch dass wir dein Wort in Deutsch haben, dass wir es verstehen dürfen, Herr. Wir loben und preisen dich dafür. Und jetzt bitten wir dich, dass du ja diese Predigt in deine Hände nimmst, dass du Segen gibst zum Verstehen, Herr. Und lass uns wirklich staunen über die Tiefen, die in deinem Wort enthalten sind. Und lass uns auftanken auch für die kommende Woche, Herr. Wir danken dir dafür. Amen. Zwei Zitate unbekannter Autoren. Alle Dunkelheit der Welt reicht nicht, um das Licht einer einzigen kleinen Kerze auszulöschen. Wenn es dunkel genug ist, werden die Sterne sichtbar. Das ist ja wirklich so, wenn wir uns an einen Ort begeben, an dem es sonst keine andere Lichtquelle gibt, dann sieht man erstens plötzlich viele Sterne mehr am Himmel, als man das vielleicht nachts aus der Stadt Zürich beobachten kann. Und des Weiteren haben die eine solch starke Leuchtkraft, dass man da ins Staunen kommt. Ja, wahre Dunkelheit und wahres Licht, genau diese beiden Dinge verdeutlichen die Propheten der Bibel und so auch ganz eindrücklich der Prophet Jesaja. Deshalb passend heute Morgen das Thema: Es bleibt nicht dunkel. Es bleibt nicht dunkel. Wir möchten uns gemeinsam einen kleinen Überblick verschaffen, also wirklich ganz grob, über dieses Buch. Das beinhaltet ja 66 Kapitel und wir möchten einfach mal gemeinsam einige Hintergründe dieses Buches erwähnen, um nachher dann besser auf unseren Text Jesaja 8, 21 bis Kapitel 9, Vers 6 eingehen zu können. Und dann greifen wir zur Lupe und wir tauchen ein in den heutigen Text und wir werden vieles, was wir jetzt sehen, dann danach auch wieder erkennen. Deshalb der erste Punkt heute Morgen: die Reichhaltigkeit des Buches Jesaja. Die Reichhaltigkeit des Buches Jesaja. Ja, das Buch Jesaja, es steht am Anfang der Prophetenbücher im Alten Testament. Und dies nicht nur, weil Jesaja der zeitlich erste Prophet war, nein, sondern auch, weil dieses Buch, die Schriftrolle des Propheten Jesaja, die umfassendste und reichhaltigste Botschaft aller Prophetenbücher enthält. Es gibt keinen anderen Propheten, der so viel von den Heilsgedanken Gottes enthüllt wie Jesaja. Er wirkte in seiner Dienstzeit in Juda hauptsächlich unter dem König Hiskia. Und die Zeit, in der er wirkte, die war geprägt von großer Not, von Bedrückung und Bedrohung des Volkes Gottes. Unterschiedlichste Bedrohungen durch unterschiedliche Feinde waren stets an der Tagesordnung. Und das werden wir im Verlauf dieser Predigt heute Morgen auch gemeinsam sehen. Jesaja, er zeigte in aller Deutlichkeit, dass es sich dabei um Gericht Gottes handelt, über Israel und über Judas Untreue. Er verurteilte den Götzendienst und die Sünden des Volkes aufs Schärfste. Und das finden wir ja bereits schon in den ersten Kapiteln. Das Buch, es beginnt mit der ausführlichen Klage über das abtrünnige Volk, wo es dann um den falschen Gottesdienst geht und um ihren Hochmut, den sie haben. In Kapitel 3 ebenfalls, in dem lesen wir, wie es sich mit dem Stolz der Töchter Zions verhält, mit all ihrem Schmuck und all ihrem Klimbim. Oder in Kapitel 5, da lesen wir eindrücklich die Fruchtlosigkeit Israels. Ja, im Buch Jesaja finden wir also Warnungen vor den sich damals nahenden Gerichten und aber auch Ankündigungen göttlicher Gerichte über die Heidenvölker. Und immer wieder da mit drin verknüpft, sehen wir auch prophetische Ausblicke auf die sich damals nahenden Gerichte und aber auch Ankündigungen göttlicher Gerichte, die in der Zukunft stehen, also der große Tag des Herrn am Ende der Zeiten. Und zudem zeigt Jesaja auch so einiges über das tausendjährige Reich auf, wenn wir an Kapitel 2 denken oder an Kapitel 11 oder 58 und weitere. Und in alledem leuchtet etwas ganz besonders heraus. Jesaja zeigt ganz ausführlich den Höhepunkt. Und da sind wir jetzt ja eigentlich eben beim Eigentlichen, die schlussendliche Erlösung und Rettung des Volkes Israel durch den Messias. Ja, im Alten Testament geht es in erster Linie um das Volk Gottes. Und wir sehen immer wieder die Gnade herausleuchten. Mitten in diesen ausführlichen Schuld- und Gerichtsschriften, mitten in diesem Wolkendunkel, sehen wir immer wieder die hellen Sterne scheinen. Jesaja, ein richtiger Evangelist. Wir könnten das Buch gerade so gut nennen, das Evangelium des Jesaja. So bedeutet der Name Jesaja übersetzt, der Herr rettet. Der Herr rettet. In Jesaja wird deutlich, Gericht und Gnade stehen immer sehr eng beisammen. Und so ist Jesus Christus der zentrale Gegenstand der Botschaft von Jesaja, Jesus Christus, der in sich selbst ja Retter und Richter zugleich ist. Jesus Christus also das Zentrum in Jesaja. Jesaja erkündigt die Jungfrauengeburt an. Er enthüllte den Messias als Friedefürst, welcher der starke Gott ist. Den Spross aus Isai, der Heil und Frieden bringt. Den König, der in Herrlichkeit in Zion herrscht. Den Heilsbringer auch für die Heidenvölker. Den furchtgebieteten Richter über die gottlosen Heiden. Den machtvollen Retter Israels aus der großen Drangsal. Den Knecht des Herrn, der Gottes Ratschlüsse treu erfüllt. Und nicht zuletzt, wenn wir an Jesaja 52 und 53 denken, den Knecht als Opferlamm Gottes, das unsere Schuld und Sünden trug. Diese Kapitel, sie gehören ja zu den großartigsten Kapiteln des Alten Testaments. Sie beschreiben eindrücklich 700 Jahre im Voraus, ganz exakt das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus Christus. Sehen wir diese Reichhaltigkeit, die in diesem Buch Jesaja enthalten ist? Wissen Sie, es ist ja wie wenn wir auf einem Berggipfel stehen, wenn wir das Buch Jesaja lesen. Wenn wir ganz oben stehen, blauer Himmel, Sonnenschein, Wir sehen das ganze Panorama von ganz links bis ganz rechts. Von der Vergangenheit bis in die Zukunft und das mit einer atemberaubenden Tiefe. Und im Übrigen wird im Neuen Testament kein Prophetenbuch so oft zitiert wie der Prophet Jesaja. Im Neuen Testament, da wird bezeugt, dass Jesus Christus die Erfüllung all dieser Prophetien im Buch Jesaja über den kommenden Messias ist. Und nun haben wir gemeinsam so hauchdünn an der Oberfläche dieses Buches gekratzt, haben uns einen kleinen Überblick verschafft. Und nun möchten wir zur Lupe greifen. Wir möchten gemeinsam eintauchen, etwas tiefer, und wir nähern uns allmählich dem 9. Kapitel. Wir haben ja davon gesprochen, dass zur Zeit Jesajas viele Bedrohungen da waren. Und nun wollen wir uns genau eine solche Bedrohung etwas detaillierter anschauen. Und damit sind wir beim zweiten Punkt. Es herrscht Dunkelheit. Zweitens, es herrscht Dunkelheit. Und dazu möchten wir gemeinsam aufschlagen Jesaja Kapitel 8. Darin werden wir uns anfänglich aufhalten, in Jesaja Kapitel 8. Und wir sind im Punkt, es herrscht Dunkelheit. Ja, in Jesaja 7, in den Versen 17, Jesaja 7, Vers 17 bis Kapitel 8, Vers 10, da finden wir eine solche Bedrohung. Es ist die Bedrohung, in die dann das 9. Kapitel reinleuchtet, in diese Dunkelheit. Und wir lesen davon in Jesaja 7, 17 bis 8, Vers 10, dass Gott das damalige riesige Weltreich Assyrien herbeipfeifen würde als sein Werkzeug des Gerichts. Und dieses Gericht würde dann auch sehr zeitnah erfolgen. Dann in den Versen 5 bis 8a von Kapitel 8, Jesaja 8, 5 bis 8a, und das möchten wir gemeinsam lesen, Jesaja 8, 5 bis 8a. Und der Herr fuhr fort, zu mir zu reden und sprach: Weil dieses Volk das stillfließende Wasser Siloas verachtet, dagegen Freude hat an Resin und an dem Sohn Remalias, siehe, so wird der Herr dir die starken und großen Wasser des Stromes über sie bringen, dem König von Assyrien mit seiner ganzen Herrlichkeit. Der wird sich über all seine Flussbetten ergießen und über all seine Ufer treten. Und er wird daherfahren über Juda, es überschwemmen und überfluten, bis an den Hals wird er reichen, genau so weit, bis an den Hals wird er reichen. Der Herr erspricht hier ein Wort über Israel. Und hier müssen wir kurz etwas gemeinsam erwähnen. Das Land Israel war damals zweigeteilt. Und das seit Salomos Herzen sich teilte. Und zwar in das Nordreich, oftmals Israel genannt, und in das Südreich, Juda, wo sich auch Jerusalem befand. Und wir haben soeben gelesen, dass das Volk die Wasser von Siloa verworfen hat, das still dahinfließt. Und deshalb würden sie überflutet werden vom großen Strom, Euphrat genannt. Und im Übrigen, Siloa war die Wasserversorgung der Stadt Jerusalem. Und diese wird hier als Bild für Gottes Gnade und für das Vertrauen des Herrn gebraucht. Und sie wollten sich nicht von ihm versorgen lassen. Sie vertrauten lieber auf Menschen sogar, die Israel feindlich gesinnt waren. Der Strom dann ist ein Bild von Assyrien, das Israel und Aram erobern wird. Und Assyrien wird auch in Juda einfallen, Das haben wir gelesen. Und die Weite des Landes überfluten, doch eben nicht mit endgültigem Erfolg, denn das Wasser kam nur bis zum Hals. Und diese Dinge haben sich exakt erfüllt. Das Nordreich wurde durch Assyrien 722 vor Christus in Gefangenschaft geführt. Juda wurde angegriffen, aber eben das Wasser kam nur bis zum Hals. Und dann in den weiterfolgenden Versen von Kapitel 8 fordert Jesaja das Volk Gottes auf, das Vertrauen allein auf den Herrn zu setzen und auch in dieser großen Dunkelheit der Bedrohungen, die damals geherrscht haben. Sie sollen das Vertrauen allein auf Gott setzen. Und der Prophet erwarnt die jüdischen Menschen eindringlich vor denen, die ihnen raten, sich auf Menschen zu verlassen und gar Totenbeschwörer und Wahrsager befragen. Das ist Vers 19, Jesaja 8, Vers 19. Wenn sie euch aber sagen werden, befragt die Totenbeschwörer und Wahrsager, die flüstern und murmeln, so antwortet ihnen, soll nicht ein Volk seinen Gott befragen oder soll man die Toten für die Lebendigen befragen? Hand aufs Herz. Wie oft neigen wir dazu, dann, wenn es dunkel wird in unserem Leben, und das können auch kleine Nöte sein, aber auch große, dass wir uns dann lieber auf Menschen verlassen als auf unseren Herrn? An wen wenden wir uns, wenn es dunkel wird in unserem Leben? Oder zersorgen wir uns sogar lieber, als dass wir uns an unseren Herrn Jesus wenden? Ja, und das ist manchmal so schwer. Was für eine Hürde ist es manchmal, wenn es brennt, direkt einfach zuerst ins Gebet zu gehen? Die Menschen sollen sich an den lebendigen Gott wenden und ihn befragen, sagt Jesaja, und schon gar keine Wahrsager und Totenbeschwörer. Ja, die heutige Hingabe an den Okkultismus, sie ist also nichts Neues. William MacDonald, er schreibt dazu und er bringt das auf den Punkt. Ich zitiere: Vor allen großen Krisen in den menschlichen Gesellschaften kam der Okkultismus zum Ausbruch. So war es in Juda und Israel kurz vor der Wegführung, so war es zur Zeit der Menschwerdung und des Versöhnungstodes Christi. So ist es auch heute. Gott hat in dem Wort der Wahrheit alles vorbereitet, was zu unserer sicheren Führung und für unsere geistlichen Bedürfnisse nötig ist. Gott hat in dem Wort der Wahrheit alles vorbereitet, was zu unserer sicheren Führung und für unsere geistlichen Bedürfnisse nötig ist. Alles. Zitat Ende. Gottes Wort, hier Jesaja, ruft die Menschen dazu auf, Lehrer genau zu prüfen anhand der Bibel. Wenn die Lehre falsch ist, dann ist in dem Lehrer kein Licht, da ist nur Dunkelheit. Sie führen Leute ins Finstere. Und wir erinnern uns, es geht im Kontext eben um die Bedrohung unter Assyrien aufgrund Götzendienst, Untreue und vielem mehr. Das Fazit, das Jesaja hier dann nennt, ist, es gibt für sie kein Morgenrot. Was bedeutet das? Das heißt nichts anderes als, die Dämmerung kommt nicht mehr. Es bleibt dunkel, es bleibt Nacht. Es war eine Zeit riesiger Not. Und nun sind wir bei unserem Text, Jesaja 8, die Verse 21 und 22. Jesaja 8, die Verse 21 und 22. Und sie werden bedrückt und hungrig im Land umherschleichen. Und wenn sie dann Hunger leiden, werden sie in Zorn geraten und werden ihren König und ihren Gott verfluchen. Wenn sie sich dann nach oben wenden oder wenn sie auf die Erde sehen, siehe, so ist da Drangsal und Finsternis, beängstigendes Dunkel, und in dichte Finsternis wird es verstoßen. Zerstörung, Raub des Hab und Gutes, Tötung von Liebsten und von Familienangehörigen, gewaltigen Hunger, all das war die Gegenwart damals. Diese Zeilen, sie erinnern uns aber auch unweigerlich an die kommende große Trübsal, die noch in der Zukunft steht. Die Offenbarung beschreibt das. Sie wird an Grausamkeit all diese Dinge, die hier beschrieben sind, wenn wir so wollen, Vorschattungen, um das X-fache sprengen. So lesen wir gemeinsam in Offenbarung 8, Vers 12. Offenbarung 8, Vers 12. Und der vierte Engel stieß in die Posaune. Da wurde der dritte Teil der Sonne und der dritte Teil des Mondes und der dritte Teil der Sterne geschlagen, damit der dritte Teil von ihnen verfinstert würde. Und der Tag für den dritten Teil seiner Dauer kein Licht habe und die Nacht in gleicher Weise. Grausam, wenn wir bedenken, ein Drittel des Tageslichtes einfach weg. Es scheint so, als würden Sonne und Mond dann nur noch zwei Drittel ihres Tageslichtes abgeben. Oder ihres Lichtes abgeben. Und wir finden das auch, diese Verfinsterung finden wir auch in Offenbarung 16, Vers 10. Auch das wollen wir noch gemeinsam lesen. Offenbarung 16, Vers 10. Vers 11 lesen wir auch gerade noch mit. Offenbarung 16, 10 und 11. Und der fünfte Engel goss seine Schale aus auf den Thron des Tieres, und dessen Reich wurde verfinstert, und sie zerbissen ihre Zungen vor Schmerz. Und sie lästerten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und wegen ihrer Geschwüre, und sie taten nicht Buße von ihren Werken. Derartige Schmerzen, dass sie sich die Zungen zerbissen. Haben Sie sich auch schon mal auf die Zunge gebissen? Die Schmerzen, sie sind derart heftig, dass man da direkt auch in Tränen ausbrechen kann, und das hört ja dann kaum auf zu bluten. Aber in der großen Trübsal wird es so sein, dass Menschen sich aufgrund anderer Schmerzen die Zungen zerbeißen. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Und des Weiteren ist es sehr interessant zu beobachten, dass Menschen nichts von Gott wissen wollen. Viele, auch gerade bei uns in der Schweiz, nennen sich Atheisten. Aber dann, wenn es faustdick kommt, verfluchen sie Gott. Das war damals zur Zeit Jesajas so. Und das wird auch in Zukunft so sein. Ja, und wir haben uns nun ausgiebig mit Not und Dunkelheit befasst. Wir haben die Not und Dunkelheit damals angesehen. Auch die Parallelen in die Zukunft haben wir festgestellt. Die Dunkelheit ist in der Menschheitsgeschichte seit dem Sündenfall omnipräsent. Auch heute. Die Dunkelheit ist in der Menschheitsgeschichte seit dem Sündenfall omnipräsent, auch heute. Wie oft lesen wir heute von Familien- und Beziehungsdramen? Neulich war in einer Zeitung, da waren direkt drei Fälle vom selben Tag beschrieben. Tötungsdelikte innerhalb von Familien, wo Kinder das alles mit anschauen müssen. Letztes Jahr begingen über 800.000 Menschen weltweit Selbstmord. Und wenn wir an all diese Jahrhundert-Naturkatastrophen denken, ist ja alles mittlerweile Jahrhundert. Und nicht zuletzt natürlich all die Konflikte der Länder und diese vielen Kriege, die zurzeit auf der Welt geschehen. Die Dunkelheit ist omnipräsent. Aber auch bei uns, ganz persönlich, am Arbeitsplatz, In der Familie, auch da gibt es Dunkelheit. Hast du Bauchschmerzen wegen etwas, was diese Woche auf dich zukommen wird? Fühlst du dich in Dunkel gehüllt heute Morgen? In unserem Leben durchschreiten wir diverse Nöte. Das können kleine Dinge sein, die einem so groß und endlos erscheinen, oder aber auch gewaltige Nöte, die zurzeit da sind. Brauchen Sie einen Lichtblick? Auch damals im Buch Jesaja brauchte es einen, das haben wir gesehen. Und traurig wäre es ja, wenn die Bibel hier an diesem Punkt enden würde mit Dunkelheit und Finsternis. Ohne Morgenrot, in feste, dicke Finsternis, Hunger, Schmerz und Qual. Aber es geht weiter. Es geht weiter und zwar mit einem gewaltigen Wendepunkt für Israel und somit auch für Sie und für mich. Das führt zum dritten Punkt und wir fahren fort in unserem Text. Drittens, es wird Licht. Es wird Licht. Und wir lesen gemeinsam Jesaja 8, Vers 23. Jesaja 8, Vers 23. In manchen Übersetzungen kann das auch 9, Vers 1 sein. 8, Vers 23. Doch bleibt nicht im Dunkel das Land, das bedrängt ist. Wie er in der ersten Zeit das Land Sebulon und das Land Naphtali gering machte, so wird er in der letzten Zeit den Weg am See zu Ehren bringen, jenseits des Jordan das Gebiet der Heiden. Dieser Vers, er beginnt sehr verheißungsvoll. Es wird eine Zeit kommen, in der Trübsal und Finsternis, wie wir das vorher gesehen haben, die aktuelle Lage des Volkes, eine Sache der Vergangenheit sein werden. Und das werden wir im Fortverlauf dieses Punktes auch genau sehen. Das Dunkel im Nordreich Israels war eine Folge der Zurechtweisung Gottes. Gott brachte für eine bestimmte Zeit Schmach über Sebulon und Naphtali. Sebulon und Naphtali, das waren beides Gebiete im Norden Israels. Deshalb gehe ich persönlich davon aus, dass Jesaja diese beiden nennt, stellvertretend für das gesamte Nordreich. Und wissen Sie, was so wunderbar ist im Wort Gottes, was wir immer wieder sehen und staunen dürfen? Wie haargenau Gottes Wort ist, diese Tiefen, die darin verborgen sind. In exakt dieser Gegend, Sebulon und Naphtali, ist später Jesus aufgewachsen. Zudem begann Jesus dort seinen Dienst. Seine Gegenwart ehrte diese Gegend zweifellos. Es handelt sich um Galiläa. Galiläa. Und woher wissen wir das? Woher wissen wir, dass dieses Gebiet Sebulon und Naphtali, dass Galiläa da drin war? Natürlich wissen wir es aus der unfehlbaren und irrtumslosen Quelle, dem Wort Gottes selbst. Matthäus 4, Vers 13. Matthäus 4, Vers 13. Und er verließ Nazareth, kam und ließ sich in Kapernaum nieder, das am See liegt, im Gebiet von Sebulon und Naphtali. Matthäus bedient sich hier dem Buch Jesaja und erklärt, dass Galiläa im Gebiet von Sebulon und Naphtali liegt. Nun könnten wir fragen, ja, hier steht ja gar nichts von Galiläa. Aber Kapernaum lag in Galiläa. Und genau diese Gegend wurde also unter Assyrien besonders gedemütigt. Diese Gegend wurde unter Assyrien damals besonders gedemütigt und in eigenen Besitz gebracht, genau wie wir das lasen. Also können wir sagen, es war dort besonders dunkel. Dort, wo es am dunkelsten ist, kann Jesus am meisten wirken. Das gilt auch für unser Leben mit dem Herrn. Denn es erinnert uns an Paulus, der sagt, die Kraft des Herrn wird in der Schwachheit vollkommen. Auch in ihrem und auch in meinem Leben. Das ist doch wunderbar. Jesaja beschreibt, es bleibt nicht dunkel. Die Wende brachte und bringt Jesus Christus, Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das in der Finsternis wandelt, hat ein großes Licht gesehen. Über den Bewohnern des Landes der Todesschatten ist ein Licht aufgeleuchtet. Der Prophet beschreibt nun, was das Kommen des Messias für diesen Nordteil Israels bedeutet. Die Menschen, sie sahen ein großes Licht. Und Matthäus, er beschreibt es folgendermaßen und er hilft uns, diese Verse etwas besser einzuordnen. Matthäus 4, 16 und 17. Matthäus 4, 16 und 17. Das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land des Todesschattens wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Sie haben dieses Licht also dann gesehen, als Jesus in diese Welt kam, als Mensch geboren. Der Lichtblick für die Menschen war und ist, es muss nicht so weitergehen wie bisher. Tut Buße, wendet der Sünde den Rücken zu. Jesus begann seinen Dienst eben in Galiläa. Er predigte, er vollbrachte Wunder und Heilungstätigkeiten. Wenn wir an die Bergpredigt denken, wenn wir an die Endzeitrede denken oder an all diese Gleichnisse oder auch seine Heilungstätigkeit, Lahme, Blinde, Besessene und Aussätzige wurden gesund und sogar Tote wurden auferweckt. Wenn wir da uns die blutflüssige Frau in Erinnerung rufen und den Mann mit der verdorrten Hand beispielsweise, oder erinnern Sie sich an den Gelähmten auf der Liegematte, oder Lazarus, der aus den Toten auferstand. Ja, und die Liste, die wäre ja viel, viel länger. Alles Menschen, die keine Perspektive hatten und sie alle erhielten in Jesus den Lichtblick. Übrigens, Jesus bezeichnet sich ja selbst als Licht der Welt. Jesus verspricht, wer ihm nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis wandeln. Die Welt ist in der Dunkelheit und in der Sünde gefangen, in Unwissenheit und ohne Ziel. Jesus ist das Licht der Welt. Ohne ihn gibt es keine Erlösung von der Finsternis und der Sünde. Ohne ihn gibt es keine Orientierung im Leben. Es gibt keinen Sinn. Das gilt für sein Volk, aber auch für Sie, für mich, für jeden einzelnen Menschen. Jesus bringt die Wende. Und das wird auch beim Volk Israel so sein. Wir erkennen das auch an der Melodie, wenn wir so wollen, wenn wir jetzt die weiteren Verse lesen, ist plötzlich anders. Jesus bringt die Wende. Jesaja 9, Vers 2. Du hast das Volk vermehrt, hast seine Freude groß gemacht. Sie werden sich vor dir freuen, wie man sich in der Ernte freut, wie die Sieger jubeln, wenn sie Beute verteilen. Zu Beginn des Verses ist die Rede von du. Wer ist das wohl? Es handelt sich hier um Gott, den Vater, der das Volk Israel aus der geistlichen Finsternis in das Licht führen wird. Und sie werden ihn dann erkennen, wenn er wiederkommt in seiner ganzen Herrlichkeit und in seinem Licht. Das lesen wir in anderen Stellen der Bibel. Und das heißt, das Volk Gottes wird sich dann, wenn Jesus wiederkommt, auf die Brust schlagen, Buße tun und umkehren von ihrem bösen Weg. Und der Prophet sieht also hier in Jesaja 9, Vers 2, über das erste Kommen von Jesus Christus hinweg, hinein ins messianische Königreich, und dann wird Gott das Volk Israel wachsen lassen. Und das ist doch höchst interessant. Zu Zeiten der Dunkelheit, da wird das Volk dezimiert. Auch hier, wenn wir wieder an die große Trübsal denken, wenn zwei Drittel des Volkes Gottes umkommen werden. Aber wenn Jesus kommt, wird das Volk wachsen. Der Herr selbst wird sie mehren und sie werden sich so stark freuen, wie wenn man Ernte einfährt oder Beute verteilt wird. Wissen Sie, was das für eine Bedeutung hat? Welch eine Freude das sein wird? Klar, die Ernte, sie bedeutet satt sein. Und im Endeffekt bedeutet sie überleben. Das ist ja nicht selbstverständlich. Das bedeutet, es geht weiter. Und das zeigte Gott ja seinem Volk auch immer wieder. Und zudem ist Israel bekannt dafür, dass jeder Tropfen Regen von höchster Wichtigkeit ist. Und auch bei uns. Wie sehr freuen sich Bauern, wenn die Ernte groß ist? Vielleicht noch nach einem solchen Sommer, den wir hatten, wo es praktisch keinen Regen gab. Ja, und beim Wort Beute könnten wir von Kriegsbeute sprechen. Dann, wenn man im Triumphzug als Sieger nach Hause kommt und mit Stolz die ergatterte Beute dann austeilt. Oder drehen wir den Spieß mal um. Wie werden sich Kriegsgefangene freuen, wenn die niederdrückende Last von ihnen weggenommen wird? Und da sind wir bei den Versen 3 und 4 in Jesaja 9. Denn du hast das Joch zerbrochen, das auf ihm lastete, und den Stab auf seiner Schulter und den Stecken seines Treibers wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel derer, die gestiefelt einherstapfen im Schlachtgetümmel, und jeder Mantel, der durchs Blut geschleift wurde, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Immer wieder in der Geschichte Israels lastete ja das Joch auf dem Volk. Hier in unserem Text im Kontext eben nochmals die Assyrer. Und auch sie übrigens trugen richtig hohe, das steht vielleicht bei einigen auch in den Fußzeilen der Bibel, die Assyrer trugen solch hohe geschnürte Kampfstiefel. Und damals, als Gott Assyrien besiegte und Jerusalem rettete, das Wasser kam ihnen ja bis zum Hals im südlichen Teil in Juda, dann nahm er also schon ein Stück weit das Joch weg. Aber im messianischen Königreich, da wird das endgültig so sein. Dann wird sich das gänzlich erfüllen. Dann wird jede militärische Ausrüstung wird dann vernichtet werden. Wenn Jesus regieren wird, dann braucht es das nicht mehr. Und nun der Lichtvers schlechthin bei uns im Kapitel 9. Vers 5. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen Wunderbarer, Ratgeber, starker Gott, Ewigvater, Friedefürst. Hier heißt es, dass der Messias als Kind zur Welt kommen wird. Damals war das noch in der Zukunft. Das Zeichen für die Hirten im Lukasevangelium war ja auch ein Kind in Windeln gewickelt. Und das zeigt doch so anschaulich, Jesus ist wahrer Mensch. Aber weiter haben wir gelesen vom Sohn. Ja, wessen Sohn? Gottes Sohn natürlich, von dem es heißt, er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. 1. Johannes 5, Vers 20. Er ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Wir können also durchaus sagen, dass wir im ersten Teil dieses Verses den wahren Gott-Mensch Jesus Christus finden. Das erste Kommen Jesu. Und dann geht es weiter wieder mit seinem zweiten Kommen in diesem Vers 5. Mit dem Teilvers, die Herrschaft ruht auf seinen Schultern. John Walvoord schreibt dazu Folgendes, ich zitiere: Dies bezieht sich symbolisch auf die königliche Robe, die der Messias tragen wird. Als König ist er dafür verantwortlich, die Nation zu regieren. Zur Zeit Jesajas waren die Regierungsverantwortlichen nicht fähig, über das Volk zu herrschen. Der Messias wird diese Herrschaft in rechter Weise ausüben. Zitat Ende. Ja, die Königsrobe, ein sehr anschauliches Beispiel, wird ja wirklich einfach nur über die Schultern gelegt. Es ist so eine Art Umhang, ärmellos normalerweise, und die meisten kennen das wohl in der Farbe Rot. Und die liegen also wirklich einfach auf den Schultern auf. Der Herr, er wird den Thron Davids übernehmen und in Recht und Gerechtigkeit regieren. Und somit erfüllt sich dann die Verheißung an David aus 2. Samuel 7. Er wird den Thron in Jerusalem einnehmen und von dort über die ganze Welt regieren. Und nun haben wir von 4 Namen gelesen, welche die Charaktereigenschaften beschreiben. Wunderbarer. Wenn sein Name Wunderbarer ist, dann kann es in dieser Herrschaft, da kann es nichts mehr geben, was irgend in einer Weise trübt. Im Gegenteil, verwenden wir Menschen wunderbar ja für Dinge, die wir vielleicht geschafft haben, oder das schöne Wetter, Landschaften. Aber hier handelt es sich um unseren Herrn, der als Wunderbarer genannt wird. Er ist in sich selbst wunderbarer. Er tut nicht nur wunderbare Dinge, nein, das geht viel, viel tiefer. Abgeleitet vom Griechischen könnten wir hier dieses Wort auch übersetzen mit un- oder außergewöhnlich oder außergewöhnlich mehr. Einzigartig, das ist nur unser Herr Jesus Christus. Einzigartig. Seine Retterliebe, seine einzigartige Retterliebe, seine Gnade. Er war und ist der einzige sündlose Mensch. Absolut einzigartig. Eben wunderbar. Dann wird er Ratgeber genannt. Er besitzt alle Weisheit, um zu regieren. Die Menschen werden ihn sehr gerne als Autorität anerkennen und auf seine Ratschläge hören. Ganz so wie die Königin von Saba. Sie kam von weit her, um die Weisheit Salomos zu hören und zu sehen. Und was hat sie erkannt? Nicht einmal die Hälfte hat man mir gesagt. Unser Herr, er ist der beste und wahre Ratgeber, nicht etwa Totenbeschwörer oder Wahrsager. Dann, starker Gott, er ist der Allmächtige. Da Jesus Gott ist, wird in irgendeiner Art und Weise Gott auf diesem Thron im messianischen Königreich regieren. Er wird alles souverän beherrschen und im Auge behalten. Er hat die Macht, alle seine Pläne auszuführen. Da kommt nicht noch eine Parlamentskammer dazwischen oder ein Verkehrsverein, der da einen Strich durch die Rechnung macht. Nein, unser Herr führt dann seine weisen und guten Pläne aus. Nun, ewig Vater, so wird unser Herr auch genannt. Hier bestätigt sich, was vielleicht für Verwirrung sorgen könnte. Wie ist es denn möglich, dass plötzlich der Sohn Vater genannt wird. Nochmals, Jesus ist in seinem ganzen Wesen Gott. Der Name zeigt zudem, dass Jesus Christus ein väterlicher Herrscher sein wird, während der Teufel der Vater der vergänglichen Lüge ist unser Herr Jesus der Vater aller ewigen Sachverhalte. Er ist der Vater der Ewigkeit. Er selbst ist ewig und er gibt ewiges Leben. Zudem ist er der Friedefürst. Nachdem dann der Antichrist den vorübergehenden und gelogenen Scheinfrieden brachte und unser Herr dann wiedergekommen ist, wird er sich als den wahren und einzigen Friedefürsten zeigen. Er, der Frieden bringt und zugleich auch erhält, bringen ist ja das eine, erhalten ist dann noch was anderes. Wir haben es gelesen, Kriegsmaterial wird dann verbrannt. Und in Jesaja 9, Vers 6 heißt es dann, die Mehrung der Herrschaft und der Friede werden kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Herrscharen wird dies tun. Hier zieht der Prophet Jesaja nochmals ein Fazit. Er sagt, dass seine Herrschaft allumfassend, friedevoll und ohne Ende sein werden. Und dagegen kann niemand etwas tun. Denn, wir haben es gelesen, der Eifer des Herrn wird das vollbringen. Kein Mensch, auch nicht das Volk Gottes, kann nur etwas dafür tun, dass es so kommt. Niemand, ob im Positiven oder im Negativen, keiner kann was dazu tun. Gott baut sein Reich, Gott setzt seinen Plan, wie in seinem Wort, geoffenbart durch und das durch seinen Eifer. Seine Herrschaft hat kein Ende, denn er regiert nicht nur die 1000 Jahre, nein, sondern danach in alle Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Dieses Licht der Hoffnung für Israel, aber auch für sie und für mich. Und dieser Herr will und könnte schon heute, sofern er das nicht tut, in ihrem Herzen regieren. Er, der Licht ins Volk Israel bringt, in alle Länder der Welt und in jedes Menschenleben. Lassen Sie ihn doch heute in Ihr Leben eintreten und Sie werden staunen, wie es aus einem dunklen, hoffnungslosen Leben ein helles und hoffnungsvolles Leben durch Jesus Christus werden kann. Meine Lieben, die Bibel verspricht uns aber auch im Leben mit Jesus Christus kein Leben ohne Leiden und Nöte. So manche dunklen Facetten können uns im Leben begegnen. Ja, manchmal, absolut nicht immer, das ist an dieser Stelle ganz wichtig, auch durch Sünden in unserem eigenen Leben. Genauso wie das beim Volk Israel auch war. Buße und Umkehr bringen wieder neu Licht ins Leben. Das dürfen wir immer wieder tun und alles vor unseren Herrn bringen und ihn um Vergebung bitten. Oder aber, vielleicht sind Sie betrübt durch diverse Umstände. Dann wenden Sie sich doch heute wieder neu an den Wunderbarer. Sind Sie zurzeit ratlos oder gar rastlos? Dann möchte unser Herr wieder neu Ihr Ratgeber und Ihr Fürst des Friedens sein. Wo sind Sie vielleicht zurzeit matt und schwach? Der starke Gott möchte Ihnen neu zur Seite stehen und Ihnen Kraft schenken. Oder fühlen Sie sich einsam? Der ewige Vater
möchte auch Ihnen in dieser Situation seine väterliche Liebe und Fürsorge schenken. Jesaja, er zeigt uns in aller Deutlichkeit, es bleibt nicht dunkel das Land, das bedrängt ist. Amen. Wir möchten zum Abschluss der Predigt noch kurz gemeinsam beten. Ja, lieber Vater im Himmel, wir möchten dir Danke sagen über die Tiefen, die in deinem Wort enthalten sind, Herr, über dein Führen und Leiten deines Volkes Israel, wie du etappenweise mit ihnen zum Ziel kommst, Herr, und das darf uns stärken und ermutigen, weil wir wissen, dass du auch mit uns ans Ziel kommst. Und ich möchte dir einfach Danke sagen, Herr, dass du dort, wo es am dunkelsten ist, dass du dort am meisten wirken kannst. Und du siehst in diesem Raum, wer Nöte zu tragen hat, Herr. Ich möchte dich bitten, lass sie das ganz praktisch erfahren, auch in der kommenden Woche, Herr. Du bist der beste Ratgeber, der Friedefürst, der Wunderbare und der Ewigvater, Herr. Dich wollen wir anrufen, dich loben und preisen. Amen.